Ich möchte mit euch nochmal diesen Tag passé, also so nochmal zurückschauen. Und ich möchte nochmal über diese Kraft und das Geheimnis der Fürbitte sprechen. Ich habe nochmal dieses Bild aufgezeigt. Hier, ich gehe mal hier davor. Dieser Mann, er ist auf dieser Erde, auf der ganzen Erdkugel, aber er repräsentiert, dass er auf einem Stück Land ist, was der Herr ihm zugeteilt hat. Also ein Land, was er einnehmen soll. Und da ist er mit verbunden, verwurzelt, das sind die Wurzeln. Er ist verwurzelt in dem und ist Teil dessen. Und aus dem heraus empfängt er eine Last, weil alles, was auf dieser Welt ist, ist ja eigentlich in Zerstörung, ist nicht im vollkommenen Zustand und da ist so viel Mangel, so viel Not drinnen. Und weil er aber verwurzelt ist, auch auf der Erde, und weil Gott uns als Fürbitter, als sein Volk diese Erde zum Besitztum gegeben hat, ist er identifiziert und sagt nicht nur, ich drifte ab in himmlische Höhen, sondern mir ist es ein Anliegen, was hier auf Erden abgeht. Und er empfängt dann Gottes Last, also er guckt aber nicht auf die Welt, sondern ihr seht, er schaut nach oben. Er empfängt Gottes Last für diese Not, weil Gott hat ein viel größeres Herz wie du. Das müssen Fürbitter lernen. Wenn du ein bisschen kleines Herz für irgendwie eine Sache hast und ein bisschen weinen musst, dann darfst du wissen, dass ein viel größerer Schmerz oder Gnade bei Gott ist, sodass du dich nicht so wichtig nimmst und sagst, ja, ich heul ja, aber Gott, wenn ich Gott wäre, wäre ich ja schon längst bei der Sache und hätte geholfen. Das ist eine leichte Gefahr. Wenn ich mächtig wäre, ich hätte schon geholfen, weil wir uns dann so identifizieren und sagen, ja, wenn ich die Macht hätte, ich wäre eigentlich, nicht bewusst, aber wir sagen eigentlich, ich wäre lieber wie Gott. Und oder williger zu helfen. Und das ist eine große, große Lüge. Kann ich ein Amen hören? Okay, das ist wichtig. Das müssen wir immer wieder auch klar setzen in der unsichtbaren Welt. So, und jetzt, also eben das Wichtigste in unserem Leben ist unser Herz. Deswegen ist dieses Herz auf diesen Menschen so groß. Und das heißt, er hat schon gelernt, Lasten zu empfangen vom Himmel her. Und jetzt aber, und das ist eben so wichtig, nicht indem du weinst oder die Last empfängst, da ist zwar eine Süßigkeit drinnen, da ist etwas drinnen, wo wir uns gebraucht fühlen, nicht in dem Maß, wie wir jetzt gebraucht werden vom Herrn, ist die Lösung, sondern in dem Maß, wie der Fürbitter diese Last wieder zurückgeben kann ans Kreuz. Das macht einen erfolgreichen Fürbitter aus. Und das heißt eben nicht, dass du, manche Menschen ziehen auch seelisch alle Nöte der Welt an und sagen, das nehme ich dir weg und dann haben sie das Problem. Das ist nicht unsere Aufgabe, weil wer ist der das Böse überwunden hat? Jesus! Nicht wir, also in dem Sinn sind wir nur Vollstrecker, dass wir sagen, Gott, du siehst da was Böses auf der Erde. Ich stimme mit dir überein, Gott, das ist auch für mich eine Last. Du hast uns die Herrschaft hier übergeben. Du sagst, das ist daneben, da ist Sünde drin. Ich stimme mit dir überein. Und jetzt, Herr, bringe ich dir ich gehe in diesen Riss, ich spreche das dir zu dir zurück, und zwar am Kreuz. Und jetzt, weil du ein Botschafter Christi bist, ein Botschafter dieses neuen Reiches, bringst du jetzt diese Last und diese Sünde zu dem, der es getragen hat. Und sagst, die Menschen, von denen ich jetzt, für die ich gerade bete, für die Politik oder die Nation, die ich gerade bete, die kennen dich noch nicht, aber ich bin ein Repräsentant deines Reiches als Fürbitter. Und jetzt als Repräsentant, ich rufe dich zu Hilfe und sage, du hast es vollbracht. Und das heißt, nach einer bestimmten Weile, wo Gott uns diese Last gibt, müssen wir sie. Und Gott macht es auch so, dass wir sie hier auf Erden mal ausleben, auch seinen Schmerz vielleicht mal ausleben, dass die Welt es auch mitkriegt, dass er einen Schmerz hat. Und das kosten wir aus im Geist. Und dann aber ist der hauptsächliche Fokus von uns, dass wir sagen, wir müssen zu einem Punkt des Glaubens kommen, dass Jesus jetzt dafür genug ist. Und weil die Menschen, also hier, für die wir stehen, oder das Land, für das wir stehen, eben Gott noch nicht kennen, weil wir mit dem Land eins sind oder identifizieren, nehmen wir auch nicht mehr, tun wir nicht nur stellvertretend Buße für die Sünden, sondern auch stellvertretend lassen wir uns trösten. Das heißt, jetzt wir sind Empfänger dieser Gnade und sagen jetzt, und jetzt ist mir aber deine Gnade, Jesu, genug für meine Not. Und ich bin mit identifiziert. Und jetzt ist das Geniale, deswegen die Power von Identifikation, wenn wir jetzt mit dem Land verwurzelt sind, wird, weil wir es empfangen, es durch unser Herz geht, wird auch das Land berührt und wird eine Veränderung erleben. Stück für Stück und tiefer, das ist die Power von Fürbitte, durch nichts anderes zu ersetzen. Wow, was für eine absolute, auch ein Auftrag im Unsichtbaren. Aber kein Politiker hat die Autorität, Sünde wegzunehmen oder mit Sünde zu handeln. Das hat das Volk Gottes. Da kann ich mal ein Halleluja sagen. Preis dem Herrn. Was für eine Autorität, die er uns gibt. Deswegen sind die Leute, die dann zu Jesus gekommen sind und wo Jesus dann einfach gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, die haben mit Recht gesagt, wer denkst du, dass du bist? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und uns als sein Volk gibt er die Macht, Sünde loszulassen, uns trösten zu lassen. Und dass wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Frau bin, kann ich nicht stellvertretend für die Männer Buße tun und sagen, ja, ich bekenne jetzt mal alle Sünden von den Männern. Sondern ich kann sagen, ich bekenne, oder weil ich Frau bin, ich gehöre zur Spezie Frau, ja, sozusagen. Ich gehöre zu dieser Gruppe, da kann ich mal meine Sünden bekennen, soll mal einen Mann finden, der für die Gruppe, für die Männer dann das macht. Und dann aber, wenn Gott dann die Lösung bringt, lasse ich mich als Frau auch gefälligst trösten und erwarte es dann nicht von den Männern. Hallo? Da kann man jetzt auch mal so ein schönes Halleluja sagen. Okay? Das heißt, wir lassen uns wieder trösten. Wir bleiben nicht im ungesättigsten Zustand von Not, sondern sagen, Gott, da ist so eine Not. Es ist teilweise, wenn man in diese Scheolräume dann manchmal reinkommt, es ist so bodenlos, dass man die Erlösung so tief versteht, dass man nur noch anbeten kann. Dass Gott so eine große Erlösung in Jesus Christus für uns geschaffen hat, dass er Menschen erlösen kann. Und das finde ich so genial. Da ist ein Geheimnis drin in dem Bereich, in dem Kraft der Fürbitter, in der Fürbitte. Und Fürbitter handeln mit Sünde. Und deswegen, manche sind dann wirklich nach einer Weile beladen und müssen das wegkriegen, dass sie immer wieder, und deswegen möchte ich das hineinsetzen, diese Verse im Psalm 45 oder in Hebräer 1, wo es heißt, über Jesus, Gerechtigkeit, wird das über Jesus gesagt, hast du geliebt. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit, da wo Sünde passiert, wo so Zerstörung ist, wenn man die ganze Prostitution sieht, wenn man den Menschenhandel sieht und Kinderarbeit und all die Sachen, dann kann es einem manchmal zu viel werden, wenn man ein bisschen sich traut, näher an Einzelschicksale auch manchmal hinzukommen. Wo das wirklich, wo man sagt, wie finster können, haben Menschen auch ein Schicksal. Es kann einen überwältigen. Und das ist bei Jesus so tief gewesen. Er hat das Gottlose in dieser Welt gehasst. Und deswegen musste was passieren. Und das möchte ich auch heute in diesem Fürbitte-Durchbrech-Salbungsseminar möchte ich sagen. Ich glaube, dass Fürbitter mit dem Freudenöl übergossen werden sollen. Weil es heißt bei Jesus, warum Gott, Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und du hast die Gottlosigkeit gehasst. Darum, lass uns mal das sagen, darum. Deswegen, das ist wichtig, weil wir in diesem Riss stehen, darum muss Gott was an uns tun. Er muss uns immer wieder mit Freudenöl übergießen, dass wir abgekoppelt werden von dem Bösen. Fürbitter müssen auch immer wieder hineinjumpen, trainieren, sich in Freude trainieren, in Freude hineintauchen. Und ich sage heute, ich mache dieses Statement, Freude kommt durch mich, durch Glauben. Und das ist was mit dem Unsichtbaren zu leben. Fürbitter müssen Männer und Frauen des Glaubens sein. Lass uns das mal ausrufen. Fürbitter müssen Männer und Frauen des Glaubens sein. Und damit bin ich natürlich einen ganz genialen Punkt jetzt weitergekommen. Ja? Weil Glaube an Gott Er reinigt uns vom Bösen, wenn wir wieder in den puren Glauben reinkommen, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Dann fällt das Böse von uns weg und dann können wir nur noch lachen. Weil die Wahrheit ist, und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich bin auch so eine gefährdete Person, die sich in Ungerechtigkeiten oder dem Bösen, wenn sie es sieht, weil ich auch eine Durchbrechersalbung habe von Gott, festbeißen kann, dass man wirklich sich ereifert. Und da muss die Furcht des Herrn und die Zucht des Herrn auf uns, wo es heißt nämlich auch in Sprüche, so ereifer dich nicht über die Sünder oder die Sünde den ganzen Tag. Wer kann, also ich kenne das, man kann sich den ganzen Tag ereifern über etwas, was nicht stimmt. Wer kennt das? Also kein, alle, nur ganz wenige, also sozusagen, ja. Also da ist, und die Sache ist aber, unser Zorn über Ungerechtigkeit, sagt Jakobusbrief, eines Mannes Zorn, auch eines Frauenzorn, über das, was nicht stimmt, sagt die Bibel, wirkt eben nicht Gottes Gerechtigkeit. Du kannst, dieser Zorn befestigt die Dinge noch in Gnadenlosigkeit. Deswegen müssen wir lernen, Zorn loszulassen, den negativen Zorn, den fleischlichen Zorn, auch als Fürbitter, und nicht sagen, ja, ich habe den Zorn Gottes. Ich weiß genau, wenn es die Bärenmutter-Rettersalbung ist, wenn es ein Zorn ist, wenn er vom Herrn ist, weil er ist sehr sauber, der Zorn Gottes ist klar, er ist scharf, und der Zorn, der fleischliche Zorn, hat eine Tendenz, besonders unsere Gefühlswelt, so zu fluten, und die Folge ist so eine Dämpfung, eine wirkliche Dämpfung unseres ganzen Zustandes, eigentlich eine Form von Zauberei. Also wir werden verzaubert. Weil die Wurzeln von Zauberei sind Zorn, Ärger, festgehaltener Zorn und Ärger und Angst. Das wird immer diese Kontrolle hervorbringen und diese Zauberei, als ein Werk des Fleisches auch. So, und Gott muss uns davon reinigen. Das bedeutet, wir müssen aber immer wieder hören, Halleluja, ich bin für die Herrlichkeit gemacht. Ich bin für den Glory Realm gemacht. Ich bin nicht für alle Nöte dieser Welt gemacht. Ich bin in allererster Linie für das Königreich gemacht. Und dann aber verlasse ich das wie Jesus, werde gesandt wie er. Ich bleibe nicht da drin, nur in der Herrlichkeit, weil es ist eben eine Erde, die Gott braucht. Und wie Jesus verlasse ich das und beschäftige mich und nimm das Böse auch weg. Aber ich bin nicht mehr Teil von dem. Du bist nicht mehr Teil von dem Bösen. Und das muss manchmal unsere Seele auch mitbekommen. Und das ist so genial. Das ist doch gut, oder? Unsere Seele ist nicht gemacht für das Böse. Wir werden krank, wenn wir uns zu lange mit dem Bösen nur beschäftigen. Deswegen, es muss ans Kreuz. Und deswegen brauchen Männer und Frauen des Glaubens, oder auch Fürbitter brauchen ein Glaubenspotenzial an die Kraft des Kreuzes und des Blutes Jesu, dass sie wirklich, wirklich, wirklich glauben, dass das genug ist für alles. Und da haben wir viel zu wenig, wir haben wirklich zu wenig Menschen, die einen wirklich ansteckenden, authentischen Glauben haben, dass es wirklich ausreicht. Die sich nicht beeindrucken lassen durch alle Symptome und sagen, ja, du hast das und das erlebt, aber ich kann dir nicht sympathisch nur helfen, aber wenn du dich einlässt auf diesen Gott, wenn du dich zu ihm zuwendest, bin ich felsenfest überzeugt, das Wort wird dich heilen, weil in ihm ist die Heilung da. Wow. Und deswegen möchte ich heute Abend über Glauben reden. Ist mal wieder so super Überleitung gewesen, ja? Zu meinem Lieblingsthema, weil das meine Hauptberufung ist, das Ausrufen, hab einfach Glauben an Gott. Ja, das ist meine Hauptbotschaft. Ist doch gut, oder? Habe ich wieder geschickt gemacht. Es gibt viele Vorstellungen von Glauben. Hier sehen wir eine von denen, da kommt die Putzfrau zu dem Pfarrer, vielleicht sehen es die Hinteren nicht ganz so gut, kommt an dem Pfarrersdesk vorbei und sagt, auf Ihrer Bibel, Herr Pfarrer, saß vorhin eine Fliege. Ach, sagt der Pfarrer, und was hat sie da gemacht? Die Frau geht vorbei und sagt, sie musste dran glauben. Also von diesem Glauben rede ich jetzt gerade nicht heute Abend, über diesen Fliegenglauben, sondern über den Glauben, der ein Wunder ist, eine Interaktion ist. Glaube ist nicht eine Leistung oder eine Turnübung deines Verstandes, wo du Konzentration aufbringen musst. Glaube ist nicht etwas, wo du dich besonders menschliche Power hervorbringen musst, sondern Glaube ist ein Wunder, ist eine Interaktion zwischen dem Heiligen Geist, dem Wort Gottes und deinem menschlichen Geist. Aber es ist das Vehikel, die Kraft, diese Welt zu verändern, weil unser Glaube ist der Sieg, der die Welt schon überwunden hat. Das ist so genial. Was ist also Glauben? Was ist der Glaube? Hebräer 11, Vers 6. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, wie ich stehen soll von den Folien. Ihr seht dann immer wieder schlechter, gell? Wenn ich hier stehe, geht es. Ich wechsle immer wieder durch. Wie geht es? Seht ihr wieder nicht mehr? Es macht nichts. Ich bleibe jetzt hier stehen. Okay. Ich wechsle immer wieder, dann könnt ihr durchgehen ein bisschen von der Folie. Die Bibel sagt in Hebräer 11, 6, ohne Glauben ist es eben unmöglich, Gott zu gefallen. Ich sage immer wieder, ich bin so froh, dass ich diesen Satz nicht geschrieben habe. Weil das schmeckt dem humanistischen Menschen überhaupt nicht. Weil ich sage, jetzt muss ich auch noch glauben. Ja, ist immer so dieses Aufpustern, wie so von so einem Frosch. Ja, so richtig, ja, komplett überfordern. Wie soll ich jetzt auch noch glauben? Ja. Nee, das ist was ganz Einfaches. Aber die Bibel sagt, ohne Glauben ist es nicht möglich, dass du Gott gefällst. Das gefällt Gott nicht, wenn du ungläubig bleibst. Aber lass uns mal umkehren. Wir sind als Deutsche ja sowieso immer sehr die Tendenz, kritisch zu sehen. Lass es uns doch immer positiv sehen. Was gefällt denn Gott? Es gefällt Gott, wenn du ihm endlich mal was zutraust. Das gefällt ihm abgefahren. Habe ich auf meinem Türpfosten über Jahre hängen gehabt, schon als Teenager. Gott gefällt es, wenn ich ihm was zutraue. Das habe ich, weiß nicht, tausende Male gelesen und gesagt, yes, das bin ich. Ich traue ihm was zu. Gott gefällt es, wenn du ihm was zutraust. Sagt er, endlich mal hier in der Schweiz, cool, Engel runter, da muss ich sofort, bevor die aufhört zu beten, da ist ja wenigstens eine kleine Portion von Glauben, das müssen wir ausnützen. Ja, weil wir das immer so gigantisch groß machen. Aber was ist denn Glaube? Glaube ist einfach nur eine Dimension, wo wir sagen, Gott hat alles getan, wir hören das und ein Mensch setzt sein Vertrauen darauf, was er ist und was er getan hat. Das hat überhaupt nichts mit Anstrengung zu tun. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, aber es gefällt ihm, wenn du ihm glaubst. Und ich bete für Männer und Frauen des Glaubens, die aber nicht nur große Worte haben und deklarieren, sondern sich nicht zu schade sind, in die tiefsten Tiefen von Sünde reinzutreten und sagen, und Gott ist gut genug davon. Er kommt hier rein und er hat die Lösung dafür. Das Blut Jesu reicht aus. Wenn das die Nachfolge von diesem Jesus für uns das Wichtigste ist, dann ist es doch so, dass wir rausfinden wollen, was ihm gefällt. Und wisst ihr was? Wenn du ihm glaubst, obwohl du nichts siehst, die Engel um dich sehen ja alles, wie er ist, und du hast wirklich nur Schleier und es ist fast, wir sehen Dinge im Geist und trotzdem, wie wir es eines Tages sehen werden, wir sehen in Schatten. Und wie sehr gefällt es Gott. Es ist was unglaublich Schönes, wenn entgegen allen Umständen ein Mensch aufsteht und sagt, und Gott, ich bin Zeuge, dass du für mich ausreichst. Und ich glaube dir. Wir sind hineingeboren in eine Welt, wo alles über Glauben funktioniert. Auch Fürbitte. Du als Fürbitte müssen wir wissen, was Gott getan hat, wer er ist. Es ist uns, wir handeln mit unsichtbaren Sachen. Und wir sind da zu Hause. Wir sind hineingeboren in eine Welt, wo Gott durch Glauben baut, durch Beziehung und Vertrauen zu ihm, so wie Satan seine Welt baut über Angst und Kontrolle. Der Gegenspieler zu Glaube ist eben nicht Unglaube, jetzt glaube ich nicht. Sobald du nicht glaubst, ist dann nicht Unglaube, sondern Angst ist dominierend in deinem Leben. Der Gegenspieler von Glaube ist Furcht, Angst. Deswegen ist es ein Geist von Furcht, den haben wir eben nicht von Gott bekommen, heißt es. Wir haben nicht einen Geist von Furcht wiederum bekommen, sondern der, hallo, lauter, der und, hast du das? Yes, hast du gekriegt. Und den Geist von Furcht hast du nicht gekriegt. Das ist so stark. Deswegen dürfen wir auch als Fürbitter zuversichtlich sein, inmitten selbst dem gebärenden Gebet. Gehen wir bewusst dort rein in einer Kraft des Glaubens, weil wir diese Sieger schon kennengelernt haben. In Hebräer 11, Vers 6, deswegen hat es auch sehr viel mit Gebet zu tun, heißt es, wenn du Gott nahen willst, das heißt, wenn du zu ihm kommst, zu seinem Thron, wenn du dich ihm nahst, schon das ist, finde ich, auch wieder nicht einfach ein Fiktiv, das heißt nicht, wenn du betest, sondern Gebet bedeutet, du nahst dich ihm. Ein Mensch macht sich auf und naht sich Gott. Wenn du Gott nahen willst, sagt Hebräer 11, musst du glauben, erstens was? Dass er ist, das ist ja schon mal logisch. Sonst kannst du dich nicht aufmachen, dann gehst du nicht hin. Also er muss mal existieren. Aber viele reduzieren Gott auf dieses Minimum, dass sie sagen, ja, ich glaube halt an Gott, dass es ihn gibt. Ja, der Teufel auch. Der zittert aber darüber. Nur, dass du glaubst, dass Gott existiert, ist er noch überhaupt nicht dein Herr. Du kannst an Gott sagen, ich glaube, dass es ihn gibt. Die Frage ist, das ist für mich die Definition von Christsein. Die Definition von Christ ist, dass wenn du als kleiner dem vor ihm erscheinst, dich ihm nahst, dass du wirklich glaubst, dass er dich belohnt. Sagt, oh, da kommt mal jemand. Oh, Belohnung pur. Dass er dich belohnt, dass du weißt, er ist ein Belohner. Auch wenn wir in Fürbitte sind, wenn wir mit diesen Sachen handeln, was denkst du, wenn wir den Weg des Kreuzes beschreiten und diesen Christus verherrlichen, indem wir an ihn glauben, was er getan hat, wie unglaublich schön das in der unsichtbaren Welt ausschaut. Glaub doch nicht, dass das irgendwo nur irgendwie, ja, das ist normal. Das, was die Engel nicht sich vorstellen konnten, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir nehmen das inzwischen als zu selbstverständlich. In zu Zeiten von Martin Luther haben Leute ihr Leben gegeben für eine Offenbarung der Gnade Gottes von Gerechtigkeit, dass wir durch Gnade gerechtfertigt sind. Wurden Leute umgebracht und haben ihr Leben gelassen, weil sie gesagt haben, es ist für mich so ein Schatz. Wir machen oft billige Gnade daraus. Oh, was für eine Power ist es, wenn wir im Gebet, im Glauben stehen. Und wer glaubt, betet. Das ist ganz klar. Wenn wir Gott nahen, ist es nicht nur, dass wir glauben, dass er da ist, sondern die allentscheidende Frage ist, erwartest du, dass du dann was bekommst? Und ich erzähle immer gern die Geschichte von so einem Bäcker, wo das eine wahre Geschichte ist, wo einer reingekommen ist zum Bäcker, ist reingekommen, hat die Bäckerauslage gesehen, vielleicht kennt ihr das Beispiel von mir, aber ich find's immer wieder klasse. Der kommt rein, sieht die Auslage, boah, ist genial, sagt, ja, also dieses Brot und bitte dieses Hörnchen. Der Bäcker dreht sich gerade um, der Kunde dreht sich um, die Ladentür klingelt, er ist draußen. Der Bäcker sagt, Moment, weg war er. Kommt der nächsten Tag wieder. Derselbe Kunde kommt rein, oh, sie haben coole Sachen, bitte, ich würde das und das haben wollen, dreht sich auf der Stelle um und geht wieder raus. Am dritten Tag dasselbe. In dem Moment, wo der seinen Mund aufmacht, bittet dieses Brot, sagt der Bäcker, stopp! Könnten Sie mir bitte 2 Sekunden geben? Ich komme ja gleich. Ich muss mich nur umdrehen und Ihnen das über die Ladentheke schieben. Aber Sie müssen schon diese 2 Sekunden warten und erwarten, dass Sie das kriegen, was Sie ordern. Wir denken, im Ordern ist das Heil. Nein, im Empfangen ist das Heil. Kann ich ein Amen hören? Wir ordern und sagen, ach schön, die Auslage, was du alles hast, Gott, und wir danken und preisen dich für das Blut. Aber wo holst du so Vergebung ab, dass du siehst, die Sünde ist weg? Weil du erwartest, du gehst nicht von dem Thron, weil du erwartest, er ist ein Belohner. Und das ist der Glaube, den Gott belohnt. Weil er sieht es in uns, was wir von ihm erwarten. Dass wir mit Erwartung hinkommen, dass sich was verändert. Wie genau, wissen wir manchmal nicht, aber wir haben unsere Erwartung. Glaube ist eine Erwartung. Schaut in die unsichtbare Welt, im Gebet und guckt, was bewegt sich in der unsichtbaren Welt. Was macht jetzt Gott? Weil du erwartest, dass was geschieht. Es ist nicht normal, dass nichts geschieht. Wow. Glaube ist ein Wunder. Und was mich begeistert ist, dass für wenige Worte in der Bibel eine effektive Definition es gibt, wie für Glauben. Es gibt fast keine Definition in der Bibel, aber für Glauben, Halleluja, hat Gott eine Definition reingegeben. Ja? Wahrscheinlich wusste Gott von unserem Herzen, unserem Hang zur Kompliziertheit, und so dass wir gern Worte mit unserem eigenen Verständnis füllen. Und bei dem Wort Glauben war es ihm irgendwie wichtig, dass wir wissen, was Glauben ist. So gab er uns eine Definition. Und nur das ist Glaube, nicht, dass wir sie empfinden oder wie wir dieses Wort füllen. Glaube ist, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, oder was ich am meisten liebe, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht oder fühlt oder spürt. Und im Englischen heißt es eben sehr stark, faith is a substance. Glaube ist eine Substanz. Das liebe ich auch sehr stark. Weil Glauben kann man, also dein Glaube kann an Substanz zunehmen. Das muss man wissen. Es ist nicht alles manchmal perfekt. Die Gabe des Glaubens schon, das ist eine Gabe vom Heiligen Geist, die kommt vollständig als gesamtes Geschenk, wo du dann außergewöhnlich in ein Glauben für eine Sache kriegst. Aber sonst normalerweise, unser Glaube kann an Gewicht zunehmen. Und das finde ich total stark. Glaube bringt eine Verwirklichung zu dessen, was das Wort Gottes sagt, was wir erhoffen. Und Glaube gibt dem Substanz dazu. Nicht, dass wir die Substanz zubringen, sondern die ist da. Aber unser Glaube ist wie das Vehikel, der das für uns sichtbar macht. Und ich möchte euch meine Lieblingsfolien geben und Definitionen. Und gerade die liebe ich. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt habe. Im Glauben, wenn wir im Glauben lernen zu leben, im Unsichtbaren zu leben mit diesem Gott, heißt es, im Glauben ist einem Gott so stark geworden, dass man trotz des Widerspruchs des Sichtbaren von der Wirklichkeit des Unsichtbaren überführt ist und sich nach ihr richtet, mehr als was man sieht. Soll ich das nochmal sagen? Im Glauben ist einem Gott zu stark geworden und so real, dass man trotz des Widerspruchs, das ist einfach normal, diese Welt ist in einem gefallenen Zustand, des Sichtbaren von der Wirklichkeit des Unsichtbaren so überführt ist, überführt von Tatsachen, die du eben noch nicht siehst hier in der sichtbaren Welt, dass du dich nach ihr richtest, mehr als das, was du fühlst oder siehst hier in dieser Welt. Wow. Ist doch toll, oder? Finde ich einen genialen Satz. Anderer, Vertrauen ist es, Glauben ist es, wenn du dich mit deinem ganzen Lebensgewicht, mit allem, was du bist, auf Gott abstützt, dich an ihn anlehnst, aus der Erkenntnis heraus, dass du eben eine sehr starke Unterstützung benötigst. Und es nicht in dir selber suchst, du glaubst, da gibt's, aha, da ist eine Stütze, ja? Im festen Glauben, dass er hält und dass er dich hält und sich dir zur Verfügung stellt, dass er willig ist, dir zu helfen. Deswegen stützt du dich mit deinem ganzen Lebensgewicht ab. Glaube ist eine übernatürliche Substanz, die aus dem Reich Gottes kommt und die erleben, die Jesus Christus ihr Leben übergeben haben, wo du im Glauben gemacht bist zu leben und besonders im Gebet und in der Fürbitte. Und wenn wir beten aus dem Unsichtbaren, ohne Glauben wirst du überhaupt nichts bewältigen. So wie wir oft, also das finde ich immer so katastrophal, was wir manchmal für Gedanken haben, weil wir so stark in der sichtbaren Welt, ist eine wirkliche Geschichte. Zwei unterhalten sich und der eine sagt, ja, jetzt ist es so schlimm geworden, jetzt haben wir alles versucht, jetzt hilft nur noch Hoffen und Beten. Genauso leben wir mit Gott. Sag mal, jetzt ist es so katastrophal geworden. Jetzt haben wir aber alles versucht. Jetzt ist eigentlich die Hoffnung zum Ende. Jetzt hilft nur noch so ein bisschen Hoffen auf Gott und Beten. Das hat nichts zu tun mit dem Glauben, den die Bibel verkündigt. Das ist nicht für Schwache, sondern für Glaubende wollen nicht nur Siege hervorbringen, sondern glauben, haben verstanden, dass das Königreich nahe herbeigekommen ist und dass sie von einem Sieg in diese Welt gehen und diesen Sieg verkünden. Dadurch, indem wir ihn und was er getan hat verkündigen, manifestiert sich dieser Sieg. Nicht, weil wir von uns erzählen. Selbst wenn wir manchmal unsere Zeugnisse erzählen, ist mehr von uns drin als von Jesus. Es sind unsere Zeugnisse. Dass die Leute wirklich tief erleben und uns kennenlernen und wie tief wir da waren. Aber Zeuge sein bedeutet, dass du gar nicht viel von dir, du bist ganz eigentlich unwichtig. Ein Zeuge soll ein Zeuge sein von, sagen wir mal, beim Unfall, wie der Sachverhalt war. Es geht nicht darum, wie du dich dabei gefühlt hast, wie der überfahren worden ist oder was. Es wird nicht abgefragt im Gerichtssaal. Und wie du das jetzt erlebt und verdaut hast, das empfinden wir immer, dass das Zeuge sein ist. Nein, Zeuge bedeutet, du bist ein Zeuge von historischen Tatsachen. Du sollst Fakten erzählen. Du sollst Fakten erzählen, dass dieser Christus gestorben ist und dass er auferstanden ist und jetzt lebt. Und dass die Leute dann von ihm etwas wissen und nicht unbedingt von dir. Hallo? Überführung, Überführung, Überführung. Korabashanta. Glaube ist eine übernatürliche Substanz. Glaube ist aber auch wie eine Schwangerschaft. So diese Eizelle ist eigentlich so dieser Glaube im Herzen. Und das Wort, weil der Glaube kommt ja aus dem Wort, das Rema-Wort, ist dann dieser spezifische Same, der kommt und diese Eizelle befruchtet und Glauben hervorbringt und du hältst es fest. Auch im Gebet, Fürbitter, Wächter, das sind ganze Abteilungen in den Riegen Gottes, auch Wächter, Fürbitter, Wächter, das ist eine ganze Berufung in sich. Hochinteressante Berufung auch. Ja, all die, eigentlich das lebt davon, festzuhalten, zu gucken, wachsam zu sein, was du bekommen hast und das festzuhalten. Wow, wir empfangen den Samen des was? Des Wortes Gottes. Wir empfangen, also letztendlich ist ja Jesus der Same, wir empfangen den auferstandenen Christus bei der Wiedergeburt in uns. Wir sind wiedergeboren nach einem lebendigen, unauslöschlichen Samen. Unglaublich, ein unglaubliches Wunder ist da passiert. Und glaub doch nicht, dass irgendwie ein Gebet, dass du im Glauben an den Sohn Gottes sprichst, dass du in diese Welt hineinsprichst, im Vertrauen auf ihn, als dass das nutzlos zur Erde fällt. Nie und nimmer. Kein Wort ist Schall und Rauch. Jedes Wort, das im Glauben gesprochen wird, wird eines Tages belohnt werden und wird eine Auswirkung haben. Das ist so gewaltig. Der Feind möchte es uns immer mies machen und so vertuschen, dass wir sagen, was bringt schon, was du machst? Was bringt schon deine Gebete? Schüttel ihn ab! Verstopf deine Ohren zu ihm und verstopf deine Ohren zu dem Teufel, aber öffne deine Ohren zum Geist Gottes, dass du von ihm durchdrungen wirst. Gott möchte einen Geist des Glaubens freisetzen, den Geist, also auch der, ich glaube auch der Gebetsbewegung. Die Gebetshäuser müssen durchdrungen werden von einem Geist des Glaubens. Dass sie nicht einfach nur, weil denken sie, oh toll, da ist jetzt ein Gebetshaus, jetzt tun wir allen Mist da anrufen, bete dafür, also da gibt's ja, das ist unglaublich, ja, so was man dann denkt, da haben wir jetzt mal Spezialisten, gell? Die können jetzt mal rumrennen, da können die jetzt mal reinhalten im Gebet. Ich habe ja keine Zeit, aber die sollen jetzt da mal beten, ne? Nee, wir gehören nicht Menschen, wir gehören nicht mal den Nöten, wir gehören Gott. Wir gehören nicht mal den Nöten. Wir sind Abgesonderte. Ich finde es abgefahren. Stellt euch vor, Jesus hat seine Jünger in Städte reingeschickt und hat gesagt, verkündigt das Reich Gottes, verkündigt und sagt, es ist nahe herbeigekommen. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub ab und dieser Stadt wird es schlimmer gehen wie Sodom und Gomorra. Hey, hallo, wir tümpeln hier in Europa rum mit irgendwelchen Selbsthilfe-Minderwertigkeitsaufbauseminaren. Und hier heißt es, dass wir einem Gott dienen, dass wenn uns jemand, wenn wir ihn verkündigen, nicht uns, wenn wir sein Reich verkündigen und die Leute sagen, wir wollen das nicht und uns vielleicht sogar schlagen, dann, dass er auf unserer Seite steht und wir nicht die Blöden sind. vielleicht in der Welt, bis die Erdenzeit, bis er das zweite Mal wiederkommt, weil er gibt Gnade. Aber wir sind hoch angesehen bei ihm. Wir sind hoch angesehen bei ihm. Da ist eine, wie bei Botschaftern, die haben eine Immunität. Wenn der Teufel einen Botschafter Jesu Christi, der sich darunter versteht, umbringt, hat das immer ein Schadenselement für das Reich der Finsternis. Warum? Weil er aktiv die Grenze überschritten hat, des Reiches Gottes, jemanden umgebracht hat. Das gibt's immer, also sag ich mal, die Erlaubnis, Territorium zu erweitern. Dann hat der Herr staatlich die Erlaubnis, in das Lager des Feindes wirklich Beute zu machen. Okay, deswegen die Kraft der Märtyrer. Okay, das ist nicht irgendetwas, sondern wir sind hoch angesehen beim Herrn. Deswegen schüttle ab alle humanistischen Gedanken. Ich glaube, dass die Verständnis, es ist nicht ein Bild, es ist nicht ein schönes Weltbild jetzt oder Weltsicht. Da ist was Reales da, Leute. Es ist diese Welt da und die Frage ist, baust du dein ganzes Leben und dein Denken so um, dass du deine Minderwertigkeiten verkaufst, deine Lücken verkaufst und gelten lässt, was er dir zuspricht? Weil Fakt ist, wenn du Bürger dieses Reiches bist, musst du deinen eigenen Pass abgeben. Gibt's nicht Doppelbürgerschaft. Gibt's nicht. Sondern wir müssen durch dieses Tor des Todes durch und dann sind wir nicht mal nur Normalbürger, wir werden gleich Kronprinzen in diesem Reich. Hoah, was für ein Angebot. Aber klar, manche wollen das vielleicht nicht, weil das bedeutet, Kronprinz zu sein, bedeutet Verantwortung. Die wollen mal vielleicht immer nur im Kindergarten-Babyalter dann drinnen sein. Aber das Ziel ist, dass wir mit ihm regieren. Die Braut soll mit ihm regieren. Wir müssen anfangen zu reifen, hineinkommen in aufhören mit Kindergartenspielen von Ablehnungsgeschichten und so weiter, wo wir wirklich sagen, hey, also Gott kann innere Heilung schenken. Das glaube ich total. Auch über Salbungsmomente. Also ich tue jetzt nur eine Seite der Leitplanke machen. Dann in einem anderen Predigt bin ich ganz lieb. Ja, sozusagen. Dann tue ich nur so Güte und Salbung und Öl und Heilung und nur das reden. Aber das finde ich genauso abgefahren, was ich heute sage. Also das bringt mir meistens mehr als der Pool. Es gibt's in bestimmten Momenten. Wenn ich tief in irgendwie im Sumpf stecke und so, dass Gott mich nicht verdammt, dass er mich hochtut, aber eben, dass ich immer nur um Hilfe schreie, das ist doch nicht mein Normalstandard. So Oberlippe, Unterkante, Psalm 18 und dann Himmel öffnet sich. Er rettet mich aus Tiefen wieder. Ich habe mich irgendwo wieder reingefahren. Ja, vielleicht, weil ich wieder nicht gehört habe irgendwohin. Aber das ist doch nicht das Normale, sondern dann geht's im Psalm 18 weiter, dann weiter hinten ist. Er lehrt meine Hände des Kämpfen und so weiter und vorwärts und zurück und ich jage meinen Feinden nach. Ja, das wird doch schon ein bisschen interessanter. Ja, also möchtest du im Psalm 18, 1 bis 20 leben? Also, ist mir wichtig, dass ich weiß, wenn so eine Situation kommt, im Krieg kann das sein, ungesehene Situation, ich renne dem Feind vielleicht hinterher, der hat eine Falle aufgestellt und rutsch, ich bin irgendwie in irgendwie einem Schlammloch drinnen, ja, und so weiter, und ich kann nicht schwimmen, sag ich mal, dann schrei ich zum Herrn. Okay, dann rettet er mich, und dann geht's aber voll auch dramatisch ab. Himmel auf, ja, Hand runter. Münchhausen ist ein Nichts. Ja, und gleich wieder auf den Felsen. Auf den Felsen, meinen Jesus. Okay? Und dann abgeschüttelt, einmal durch die Quarantäne durch. Ja, Kraft des Heiligen Geistes. Ja, man erkennt mich ja nicht mehr, bin ja voll voller Schlamm und Dings. Ich gehe dann zu Angela und sage, bete für mich. Ja. Und dann vollmächtig. Der Heilige Geist dann auf uns. Und dann sagen wir, okay, komm, Heiliger Geist. Und ich mache mich nicht lustig über Leute, die wirklich durch Operationen gehen, nach Operationen gehen, weil der Herr tief an Dingen, tief hineingeht in Dinge. Aber ich sag euch was, du kommst durch eine OP komplett anders. Deine Beurteilung selbst der OP, wie du kooperieren kannst, ist komplett anders, wenn du das Königreich verstehst. Das ganze Seelsorge und Bild ist ja, dass die Not des Menschen, meine Not im Mittelpunkt ist. Das ist es bei mir nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr nur Angst vor meiner Seele, wenn die irgendwie mal wieder mir was vorspiegelt oder irgendmal was möchte oder so weiter. Warum? Das ist nicht meine Hauptidentität. Ich gehöre mit Haut und Haar diesem Jesus Christus. Der hat mein Leben erkauft. Der kann machen, was er will. Ein gutes, ein bequemes, ein schwieriges Leben. Er hat das erkauft. Ich war Konkursmasse, du auch. Okay? Du kannst dann nicht sagen, ja, wir machen das immer so. Wir sagen Kapitulation und dann kommen wir, okay, ja. Aber Kapitulation ist, hast keine Verhandlungsbasis für Bedingungen des Friedens. Unter dem du kapitulierst, der darf dein Los festsetzen. Aber wir kapitulieren so ganz kurz und dann kommt unser Fleckchen hoch mit den 10 Bedingungen. Also Herr, wenn du mich jetzt willst, dann stelle ich so 10 Punkte, lass uns darüber verhandeln. Und dann haben wir nämlich 10, 20 Jahre Seelsorgeprozesse, diese 10 Punkte von der Agenda runterzukriegen. Und Gott muss einen nach dem anderen für jeden Punkt einen schicken, bis wir endlich loslassen und bei der ganzen Hingabe nach dem 20. Lebensjahr mit ihm dann hinkommen. Halleluja. Nee, ich mache es extra ein bisschen auch lustig oder auch konfrontativ, weil es ist eigentlich, stellt euch mal vor, das alles aus der unsichtbaren Welt. Wir, klein Mensch, ich, 1,67 Grad über den Erdboden, flieg doch mal da mit dem Flugzeuger schon drüber. Da, selbst die höchsten Gebäude, die wir bis jetzt hinkriegen, wie hoch sind jetzt die Tower in Dubai oder was jetzt hingemacht haben, 800, ja, ein Ameisenhaufen da von oben. Ja, also selbst 800 Meter, wir von unten, okay, oh, was kann der Mensch machen? Klasse, ey. Aber so von oben, also wenn du siehst, die Erdkugel, ja, da ist das die 800 Meter, das fällt überhaupt nicht auf. Und wir denken, wir können da über den Globus gucken. Verstehst du? Also das ist der Hammer. Und dann kommt Gott und sagt, okay, ich habe alles, mir gehört alles, ich bin der Schöpfer, ich habe das Universum geschaffen und dann sagen wir aber her, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, das kostet mich alles. Also alles, was ich habe, alles, was ich bin, ja, also das ist zu viel verlangt, was willst du? Du verstehst es nicht, wie das mir geht als Mensch. Und die Engel, die stehen daneben und sagen, ich bin im falschen Film. Also wir können kaum über unseren Nabel rausschauen, können, also ich kann nicht mal vielleicht nicht mal mathematische Sachen da wirklich durchknobeln, da gibt es wirklich intelligente Leute. Und dann, aber ist es das Schwierigste für uns, ihm zu vertrauen? Also ich glaube, dass wir, wenn wir mal das Königreich sehen, wenn er dann mal einmarschiert, also wenn er mal dann kommt, wenn er dann kommt und alles sehen und du siehst ihn, wie er wirklich ist, dann kommt es zum Schock. Weil dann kommt die Realität. Dann kommt die Realität, so wie er wirklich ist. Und dann ist er nicht, dann ist er der Vater, aber er sagt, er kommt auch nicht mehr auf dem Esel, er kommt auf dem Pferd, dann kommt er mit Macht. Und diese Macht ist Ehrfurcht. Und dann ist es hoffentlich in dir, dass du dich ans Königreich schon gewöhnt hast, dass du jubelst. Der Richter kommt, der König kommt, juhu! Und dass du dir nicht in der Erdboden versinkst. Dann sagst du, yes. So, weil du weißt, du bist auf seiner Seite. Du hast alles ausverkauft auf ihn, für ihn. Mach es lieber jetzt. Ganz Hingabe. Dann macht überhaupt das Christsein überhaupt mehr Spaß. Also jeder Schwachheitsbereich da, also hängt damit zusammen, dass wir eigentlich ein paar Bälle irgendwie jonglieren, ein paar Sachen, wie sagt man, Sachen im Feuer haben und so weiter. Nee, der Herr möchte unseren Glauben stärken heute Abend und sagen, mach ganze Sache mit mir und du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen, du wirst ein Leben haben, wo du echt anfängst auch zu regieren, aber auch für mich nützlich wirst für mein Reich, denn ich habe euch die Erde gegeben und es braucht Leute, die sich in den Riss stellen, die sich nicht zu gut sind, in den Dreck da reinzugehen und zu sagen, und ich halte das aus, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht los, wo Leute aufgeben wollen, wo sie wirklich noch nicht Gott kennen, wo sie noch zu schwach sind im Glauben, braucht es Leute, die so lange festhalten, bis der Geist Gottes wirklich tief durchbrechen kann. So wie Jesus gesagt hat, und das merke ich immer wieder in meinem Leben, so diese Salbung von Jesus, wo er sagt, und ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Gib das Beste. Ich bete, aber du wirst nicht aufgeben jetzt. Weil wie blöd ist es, sag ich mal. Ich habe das mir immer so bildlich vorgestellt. Ja? Jetzt habe ich schon 3 Wochen geglaubt und wirklich Oberlippe, Unterkante, alle. Ich bin schon wie gespickter Igel, lauter Pfeile in mich drinne und Schild des Glaubens. Und ich habe das Beste gemacht. Und dann gebe ich auf, lass mich fallen. Und sag mal, 5 Sekunden später wäre es vorbei gewesen. Also mich wird so stinken. Also sage ich, noch 5 Sekunden länger, noch 5 Sekunden. Nach 5 Sekunden, noch mal 5 Sekunden länger. Warum? Weil die Hoffnung, dass wir sie nicht wegwerfen, wenn wir unseren Glauben vor allem nicht wegwerfen, das hat eine ewige Belohnung. Und da kenne ich eine gute Mülltrennung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir Deutschen sind ja die Weltmeister da drinnen. Ja? Aber Sorgen bitte in den Müll und dein Glauben nicht. Sorgen bitte in den Eimer, aber dein Glauben halte fest. Aber viele machen es umgekehrt. Die schmeißen ihren Glauben in die Tonne und sagen, ich bin jetzt mal wieder so stocksauer und das darf ich ja auch mal in die Psalmen. Die sagen das ja auch, Gott, ich bin stinkesauer gegen dich und jetzt habe ich mal mein Spielzeug und jetzt habe ich doch einmal gebetet und 20 Mal proklamiert und jetzt habe ich das nicht gleich gekriegt. Wie ein Stinkekind. Wie kindisch sind wir oft mit Gott. Lass uns aufhören, diese Spielchen, kindisch zu sein. Wenn sie nicht gleich was kriegen, dann geht es gleich zur Beziehungskrise zur Mama. Jetzt hasse ich dich. Okay, das ist nach 20 Stunden dann wieder vorbei, aber wenn sie wieder was wollen. Aber erst mal voll schwankend in ihren Zuneigung. Weil man will den Willen durchsetzen. Nein, es ist ein volles Vorrecht. Es ist etwas, wisst ihr, es ist was Schönes im Kind, als Kind zu sein. Kinder werden wir auch immer sein im Bezug zum Vater. Aber ich glaube, dass wir im Jünglingsalter und im Erwachsenenalter eine andere Art von Qualität, von Beziehung mit Gott erleben werden, wo er uns eben als seine Freunde nennt. Und das kann er mit Kindern nicht. Seine Kinder sind nicht seine Freunde. Aber er sagt, ihr seid meine Freunde und mit denen teilt er sein Königreich. Auch, dass er bespricht die Dinge. Ich merke manchmal, wie er mich ruft in sein Generalstabssache und dann erklärt er mir Dinge oder sagt, da gibt's Anweisungen. Und das finde ich abgefahren. Ich möchte nicht mehr 17 oder 15 sein. Da hat er mir über ganz andere Dinge gesprochen, wie wenn er jetzt redet. Jetzt geht's um ganz andere Dimensionen, wo er mir Dinge, wo man auch Autorität in seinem Reich ausüben muss. Und das ist auch Liebe. Das kommt eine tiefe Wertschätzung rüber. Ich weiß noch, wo ich eine Vision hatte, weil ich habe in den letzten Jahren, ich tue nicht von mir erzählen, um was rauszustellen, sondern ich merke nur, ich versuche zu erklären, wie das bei mir gewachsen ist. Das war nicht immer so. Das Königreich ist aber für mich real geworden. Es ist einfach, das ist ja für jeden. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Jeder kann von ihm in diesen mitregierenden Bereich auch mit reinkommen. Und ich habe gesehen, plötzlich so einen riesen Balkon an einem Herrschaftsgebäude, an so einem Palast. Und da war der Herr drauf gestanden und eine riesige Menschenmenge war unten. Und die haben ihre Fahnen geschwenkt und haben gejubelt. Und der Vater hat gewunken und der Jesus hat gewunken. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich bin nicht da unten. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich war mit auf dem Balkon gestanden und war Teil des Hofstaats, mit für zu stehen. Also ich habe jetzt nicht gewunken, weil das steht dem Herrn zu. Aber ich war mit dabei und habe geguckt. Ich habe geguckt, wie die Kinder jubeln, obwohl sie eigentlich gerufen wären, mit auf dem Balkon zu stehen. Und mit zu denken, mit zu Verantwortung zu nehmen für sein Königreich. Und es hat was zu tun mit Glauben. Gott möchte uns im Glauben trainieren. Und da ist diese Spannung des Glaubens. Ich gehe da mal jetzt alles nicht mehr komplett. Ja, ich gehe da nicht weiter. Ich tue einfach frei weiter reingehen. Gott hat eine Kraft des Glaubens, wo er uns ruft, mit ihm in tiefe Dimensionen reinzugehen, sei es für einzelne Personen oder bis hin zu Nationen, zu Völkern. Und das ist gewaltig. Deswegen müssen wir lernen, auch aus dem Unsichtbaren zu beten. Deswegen müssen wir lernen, in Einheit zu kommen, wenn wir zusammenkommen. Und deswegen ist auch Leiterschaft auch im Gebet wichtig. damit wir, nicht weil wir das bräuchten, in Anbetung bräuchten wir nicht Leiterschaft, aber eben weil wir etwas bewirken müssen und weil ein Feind hier auf der Erde ist. Und es braucht Vorgaben manchmal, wenn wir eine schlagfertige Truppe werden, braucht es Vorgaben, dass alle wissen, wo sie sich jetzt einreihen sollen. Und das Ziel ist, dass der Heilige Geist der Boss ist. Und wenn Leiterschaft ist, das ist eben im Reich Gottes, Leiterschaft bräuchte man im Reich Gottes nicht, normalerweise, weil der Heilige Geist ist auf jedem von einem. Aber weil wir eben einen Auftrag haben, sollte der Leiter hoffentlich gefälligst vielleicht ein bisschen mehr voraus sein, einen halben Schritt, einen Schritt weiter sein an Glaubenserfahrung, an Vorbildcharakter, weil Leiterschaft hat was zu tun mit Vorbild. Es hat was zu tun, dass man was merkt an Glaubenskraft in der Person. Dann kann man sich anvertrauen in dem Christus der Person, nicht weil die Person besonders ist, nicht weil die Person eine Position hat, nur, sondern weil der Christus in der Person Gestalt gewonnen hat. Und das respektieren wir. Und wir positionieren uns ein, so wie der Herr uns setzt. In einem Team, in einer Gemeinde. Und nehmen genau in Kühnheit diesen Platz in Gerechtigkeit ein. Wir müssen uns nicht vergleichen, sondern was wir tun, ist in Kühnheit da drin zu leben. Und dann fangen wir an zu beten. Wir gehen zu diesem Thron der Gnade. Wir gehen zu diesem Gott für die rechtzeitige Hilfe. Und kein Teufel dieser Welt kann uns verhindern, diesen Weg zu beschreiten. Kein Teufel kann uns, weil dieser Weg ist frei. Keiner, kein Teufel kann sich dir in den Weg stellen, wenn du zum Vater vordringen möchtest. Der Weg ist frei durch Jesus Christus. Und es wird auch nicht so sein. Und deswegen müssen wir durchbrechen in dieses unglaubliche Verständnis von Annahme, Wertschätzung. Einfach jeder individuell für sich. Da müssen wir uns überhaupt nicht vergleichen. Wir im Team, wir sind so brutal unterschiedlich. Aber ich finde es genial. Da muss man sich nicht vergleichen. Ich kann mich, I can rejoice. Ich kann mich total freuen an der Stärke von jemand anderen. Vor allem, wenn es natürlich im Geist ist. Das ist so wunderbar, wie wir unterschiedlich sind und wie wir miteinander aber agieren in Ehrerbietung miteinander, in Wertschätzung und jeder sicher in seiner Positionierung. Das bedeutet für mich Erkennen im Geist. Und da müssen wir Durchbrüche erleben, Leute, in Europa. In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich auch, da kenne ich mich nicht ganz so stark aus. Aber es ist überall diese Mauscheleien in falschen Gedanken und menschlichen, humanistischen Beziehungen untereinander, wie wir sollten lieb sein. Aber es geht nicht um eine rosarote Sülze-Liebe von Freundlichkeit oder Liebe, die wir aus uns heraus produzieren. Wir brauchen diese Klarheit des Geistesliebe, wo wir an dem Christus in dem anderen glauben und ihn mit Respekt behandeln. Das ist für mich Liebe. Nicht diese softe Liebe, die einem dann schon so eklig rüberläuft. Nee, da ist etwas, wo Glaube und Liebe zusammenarbeiten muss. Das muss im Doppelpack sein. Manche sagen, ja Monika, du bist halt eine Frau des Glaubens. Ich bin mehr so der Liebestyp. Ja, das ist Schwachsinn. In der Bibel heißt es, der durch die Liebe wirksame Glaube. Meine Liebe zum Königreich und zu diesem König und deine Liebe zum Königreich und zu diesem König, der bringt einen Glauben hervor, der ist rein, der ist pure, der wird eine Schlagkraft entwickeln. Aber es muss in der Reinheit der Liebe zu diesem Gott sein. Und das schafft uns in Reinheit eine Liebe, auch einander zu dienen, immer wieder zu vergeben, frei zu sein. Es ist nicht, dass wir nicht auch im Team mal sündigen können. Ich möchte nicht eine so sündenfreie Zone haben, dass man sagt, bei uns ist es nicht möglich zu sündigen. Nee, bei uns wird gesündigt, aber wir haben keine Furcht mehr davor. Wir werden es so ans Licht ziehen, dass das Blut Jesu das wegnimmt zwischen uns. Sonst müssen wir uns ja verkrampfen und irgendwie etwas spielen, was wir nicht sind. Aber das Ziel ist, dass wir möglichst kühne Leute hervorbringen. Das ist mein Wunsch, mutige Leute, kühne Leute hervorkommen zu sehen, die nicht über Leichen gehen, über Menschen gehen, sondern die einen hohen Respekt haben für Leute, aber die auch im Gebet sehr wohl wissen, wer ihr Gott ist und wie sie, weil sie nichts Besonderes sind, aber in der Positionierung, im Glauben an ihn, sehr wohl stark sind. Deswegen sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Warum? wenn er nichts von sich erwartet, ich bin wirklich überhaupt nichts Besonderes, ich bin einfach eine kleine Krankenschwester gewesen. Also wirklich jetzt überhaupt nichts Besonderes. Okay, aber was ich habe Glauben. Ich habe Glauben. Du kannst mich schlagen, aber ich habe Glauben. Okay? Ich habe Glauben an diesen Gott. Okay? Und deswegen ist es nicht, dass es, also mich, wenn es was besonders macht, möchte ich es an meinem Grab schreiben, die Frau hat Glauben gehabt. Also nicht irgendwie einen Glauben, sondern Glauben an diesen Jesus. Weil der ist gekommen, er ist der starke Erlöser. Der kann in jedes bewaffnete und gefestigte Schloss hineinbrechen und die Gefangenen rausholen. Und diese Art von Weltbild, Zuversicht musst du dir nicht jeden Tag erarbeiten, wenn du einmal hineingeboren bist in das Königreich, wenn du wirklich da angekommen bist. Wenn du nur lebst hier in der Welt, in Deutschland, das habe ich früher eben auch als Kind, habe ich das so gelernt, dann muss ich Bibel lesen, dann sind es fromme Übungen. Du machst einfach fromme Sachen, aber jetzt ist meine Erstheimat nicht, dass ich Bayer bin, dass ich ein Deutscher bin, sondern oder dann in der Schweiz war oder was. Ich bin Bürger des Königreiches. Und das macht mein komplettes Leben ein ganz anderes Setting. Einige werden darüber lachen, einige werden das verhöhnen und sagen, an diesen Gott glaubst, warum tust du nicht das und das? Wenn du von dem Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter. Der Teufel hat auch gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich doch zu den Steinen. So, das wird immer die Welt und der Teufel sagen. Aber auf das müssen wir nicht drauf eingehen. Aber wenn der Vater was sagt, hallo, wenn dieser Jesus was sagt, dann hier heißt es I, Sir Captain, Sir. Dann heißt es hier, jetzt geht es los, jetzt habe ich Glauben, jetzt habe ich was, wo ich eine Waffe habe und das wird mir niemand rauben. So, das kannst du für dich vor allem bestimmen. Wenn du jetzt mit anderen bist, musst du zart sein, locken, erinnern, ihnen das zusprechen, du kannst es ihnen nicht mit der Keule draufhauen. Das mache ich jetzt mal, so großflächig, dann verteilt sich die Keule. Nein, es ist, dann kann man nicht sagen, so muss man, das ist doch ganz einfach, sondern Gott erniedrigt sich immer und kommt auf die Position, wo dann jemand ist, aber bleibt nicht, du wirst nie bei Jesus sehen, dass er irgendwo eingeknickt ist in irgendwie einem Kompromiss zu seinem Vater. Der hat immer die Leute haben ihn was gefragt, gib mir wirkliche Zitate, wo Jesus mal einmal direkt auf eine Frage geantwortet hat. Der hat doch immer was anders geantwortet. Die haben irgendwie eine schlaue Frage gestellt, wollten ihn wieder hinters Licht führen und zack, schießt wieder unter die Missile los, ja, unter Radar durch, zack, ins Herz von ihm. Voll krass. Und dann kommt es immer zwei Reaktionen. Zorn, Ärger, tötet ihn von der Klippe. Den kann man nicht mehr aushalten. Der kommt mir zu nahe. Das halte ich nicht aus. Oder was kann ich tun, um gerettet zu werden? Wer bist du? Du bist Christus, der Sohn Gottes. Deutschland, Österreich, Schweiz braucht ein Volk, das diesen Gott kennt. Wir glauben, dass 2014 ein Jahr ist, wo wir nicht nur einfach beten, sondern wo wir wissen sollen, zu wem wir beten und wo wir verkündigen sollen, diesen Gott, mit dem wir leben. Und das alles Entscheidende ist, wer ist dieser Gott? Und ist er für dich real? Und nicht nur dieser Gott, ich möchte das an diesem Wochenende nochmal einfach euch so nahe bringen, auch wenn einige schon oft und oft gehört haben, aber ich werde selber nicht müde, das zu hören. Er ist der Gott, aber er hat eine ganze Welt mit sich, er hat ein ganzes Reich. Ich habe einen Zettel bei mir zu Hause, da steht, wir sind Botschafter einer neuen Welt, weil eines Faktum Tages wird diese Welt, also eigentlich ist es schon wie Science Fiction, was wir glauben, diese Welt wird eine neue Welt werden und wir sind schon Botschafter dieser neuen Welt. Wir sind Botschafter einer neuen Welt, New Age kannst du vergessen. Genau. Also Gott ist ein mächtiger Gott und er wird eine neue Erde, eine neue Welt aufrichten und wir sind jetzt schon das Angeld davon und dürfen da drin leben. Lass dich vom Teufel nicht einschüchtern. Egal, was jetzt gegen dich gekommen ist, lass dich nicht einschüchtern. Steh auf, ich hatte heute Morgen dieses T-Shirt an, so wirklich hinfallen, Krone wieder richten, aufstehen, weiterkämpfen, weitergehen. Warum? Du bist auf der Siegerseite. Du musst nicht einen Sieg erkämpfen, du musst wissen, dass du dich platzierst bei dem Sieg und vom Sieg wieder losgehst. Versuch nicht aus dem Niemandsland einen Sieg zu erkämpfen. Geh zum Sieg Jesu zurück und fange an, von diesem Sieg aus anfangen zu agieren. Wir verkündigen einen Sieg und der wird einen Sieg wieder in dieser Welt hervorbringen. Kann ich ein Halleluja hören? Halleluja. Seid ihr gestärkt in eurem Glauben? Ja, wer will, steht doch mal auf und wir beten noch mal für eure Herzen, dass der Glaube in eurem Herzen wirklich gestärkt wird und ihr euch nicht einschüchtern lasst. Ja, mach ruhig. Aber ein bisschen fröhlich. Da seht ihr, wie es bei meinen Mitarbeitern mir geht. Die brauchen sehr viel Gnade mit mir. Halleluja, genau. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass dein Reich nicht nur Kampf ist, nicht nur Widerstand, nicht nur Sünde wir beseitigen müssen. Danke, dass wir nicht nur die Mülleimer und die Müllschlucker sind, obwohl der Paulus sagt, wirklich auch als Apostel, wir sind ein Kehricht und Abstreifer für diese Welt. Das ist so die eine Seite, aber auf der anderen Seite hast du uns verherrlicht mit dir. Und Vater, ich bete einfach heute Abend nochmal, dass du uns abstreifst von allem Kampfgetümmel, von allem, wo der Teufel auch, wo du Teufel uns wirklich beschmutzt mit allen möglichen Dreck. Und wir sagen, Jesus, du bist der Bräutigam, du bist der herrliche Gott. Und ich setze jetzt frei einen Geist der Freude in euch. Vater, ich bete für ein Freudenöl. Vater, wir beten, dass inmitten von Gottlosigkeit, nicht dass Gottlosigkeit nur geht, sondern inmitten von Gottlosigkeit, Herr, dass du einen Geist der Freude in uns anzündest. Dass wir ein Osterlachen haben. Dass wir anfangen und sagen, wir wissen schon die Zukunft. Wir wissen die Zukunft, weil er ist auferstanden. Lass uns das mal sagen, Jesus ist auferstanden. Sag es mal in deine Probleme hinein. Jesus ist auferstanden. Jetzt lass uns es mal dem Teufel sagen. Teufel, hört genau zu. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Vater, ich bete für Deutschland, für die Schweiz vor allem auch. Vater, das ist auch die Österreich, diese drei Länder. Oh, Vater, lass ein Geschlecht des Glaubens hervorkommen. Vater, wir beten heute, dass Männer und Frauen des Glaubens aufstehen. Vater, wir schütteln Zweifel ab. Vater, wir schütteln den Staub von Unglauben ab. Vater, wir schütteln den Staub von Angst ab. Auch alle Lasten auf uns zu nehmen. Herr, wir schütteln es ab. Wir schütteln es ab. Und sagen, Öl der Freude. Hierher, Öl der Freude, hierher. Übergieß uns mit dem Freudenöl. Halleluja, Halleluja.